Musikgespräch.
Hallo, hier sind wieder Anna und Maria für euch mit einer neuen Folge des Musikgesprächs. Heute geht es um eine Dame, die in den letzten Jahren eine zaghafte Renaissance, könnte man sagen, erlebt hat. Ja. In der freien Szene und in der Musikwissenschaft zumindest. Das erscheint uns immer schon viel aus unseren Perspektiven, aber es gibt sicher immer noch den einen oder die andere, die nichts von ihr gehört hat. Wir sprechen natürlich von Ethel Smyth, der britischen Komponistin.
Ja, dazu muss ich ja noch sagen, dass ich über Ethel Smyth gestolpert bin, damals nach dem Abi, als ich ein Au-pair-Jahr in Oxford absolviert habe. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich über sie gestolpert bin, aber weiß, dass ich mich damals schon mit ihrem Leben beschäftigt habe und erstaunt war, was das für ein bewegtes Leben war, wie viele berühmte Leute sie kannte. Also das liest sich wirklich wie, ich möchte schon fast sagen, wie eine Telenovela. Und es wundert mich, dass bis heute noch niemand auf die Idee gekommen ist, irgendwie eine Miniseries aus ihrem Leben zu machen, weil die kannte wirklich von Virginia Woolf über Queen Victoria, über die französische Kaiserin Eugenie, Brahms, Schumann, alles, was zumindest in der Kultur in der damaligen Rang und Namen hatte.
Vielleicht kann ja unsere Folge dazu beitragen, dass sich irgendjemand berufen fühlt, eine solche Serie in Angriff zu nehmen. Anna, dann erzähl uns doch mal, was sind die Highlights, die in so einer Folgenübersicht auf keinen Fall fehlen dürften? Was hat Ethel erlebt?
Also es fängt schon mal damit an, dass Ethel, abgesehen davon, dass sie eine unglaublich produktive Künstlerin war, ein echter Charakter war. Also die fiel schon als Jugendliche auf, dass sie so ein bisschen kratzbürstig und aufmüpfig war. Groß geworden ist sie in einer englischen Grafschaft als Tochter einer wohlhabenden viktorianischen Familie. Auf jeden Fall war es so, dass die junge Ethel wohl auch damals schon als der Schrecken jeder feinen Teegesellschaft galt, unter anderem, weil sie mit Vorliebe, eine Vorliebe, die sich für den Rest ihres Lebens gehalten hat, Tweedanzüge und Männerhüte trug. Die junge Ethel hatte eine deutsche Gouvernante, die sie mit der Musik von Beethoven und Schubert vertraut machte und sie auch ansonsten musikalisch bildete. Auf jeden Fall setzte sich Ethel in den Kopf, ich möchte in Deutschland Musik studieren und zwar nicht irgendwo in Deutschland, sondern in Leipzig. Es ist, glaube ich, nicht übertrieben zu sagen, damals das Mekka der Musikwelt.
Und das ist ja schon der erste interessante Widerspruch. Es war ja durchaus so, dass auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo Ethel Smyth ja geboren wurde, eine musikalische Bildung ja durchaus was war, was man einer jungen Dame zukommen lassen wollte, aber natürlich nicht in der professionellen Art und Weise und natürlich nicht mit der Idee, dass so eine junge Dame oder junges Mädchen dann das Land verlässt und irgendwo sich ganz neu installiert. Ne, das war ja schon eine Aktion, die wahrscheinlich die Pläne, die man ursprünglich für sie hatte, gesprengt hat.
Also sie sollte jetzt auf jeden Fall keine Sinfonien schreiben. Ja. Das war, glaube ich, nicht im Plan vorgesehen. Genau. Ethel war aber damals schon sehr charakterstark und trotzte ihren Eltern die Erlaubnis, nach Leipzig zu gehen, mittels eines Hungerstreiks ab.
Wow.
Also die Eltern hatten irgendwann keine Wahl mehr. Ethel ging nach Leipzig, schrieb sich dort ins Konservatorium ein, fand es aber relativ boring, weil ihr da das Niveau nicht hoch genug war, lernte dann über Umwege Heinrich von Herzogenberg und seine Frau Elisabeth von Herzogenberg kennen. Heinrich von Herzogenberg galt damals als war auch Komponist und war auf jeden Fall in der musikalischen Welt von Leipzig eine sehr wichtige Person und seine Frau war so eine Art Saloniere, eine wichtige Gesellschaftsdame, hat auch komponiert.
Sie hat auch Lieder geschrieben, genau.
Und die beiden haben Ethel unter ihre Fittiche genommen, die ist bei denen eingezogen und sie wurde Privatschülerin von Heinrich von Herzogenberg und pikanterweise wahrscheinlich auch Liebhaberin von Elisabeth von Herzogenberg, die sie in ihren Memoiren immer Liesel nennt.
Das ist also schon die erste Sache, die in so einer Ethel-Telenovela unbedingt mit rein müsste.
Absolut, so ein bisschen so eine Ménage à trois, die da irgendwie lief. Über die Herzogenbergs lernte sie auch Grieg kennen, der in ihren Memoiren richtig gut wegkommt. Also es muss ein reizender Mann gewesen sein. Die Schumanns, Clara Schumann fand sie auch toll, also nicht nur als Künstlerin, sondern auch, die schreibt immer, die hatte so eine aufbrausende, leidenschaftliche Art, wenn es um künstlerische Fragen ging. Und natürlich lernte sie auch kennen Johannes Brahms, der damals die unangefochtene Lichtgestalt der Leipziger Musikszene und darüber hinaus war. Also der galt ja so ein bisschen als der neue Beethoven.
Ja.
Und alle warfen sich vor ihm in den Staub, nur Ethel nicht, die fand ihn ziemlich blöd. Sie schreibt die ganze Zeit, also sie fand den irgendwie, er war unhöflich, beschreibt die ganze Zeit, wie er irgendwie bei Elisabeth von Herzogenberg am Abendessentisch saß und sich auf relativ unappetitliche Art und Weise Schinkenrollen reingestopft hat. Und auf jeden Fall fiel er ihr als ziemlicher Frauenfeind auf, der Frauen mit Ausnahme von Clara Schumann und Elisabeth von Herzogenberg nicht zutraute, valide Meinungen in musikalischen oder künstlerischen Dingen zu haben. Sie schreibt in einem ihrer autobiografischen Bücher: Brahms ways with women folk, or to use the detestable word forever on his lips, Weibsbilder, were less admirable. If they did not appeal to him, he was incredibly awkward and ungracious. If they were pretty, he had an unpleasant way of leaning back in his chair, pouting out his lips, stroking his mustache, and staring at them as a greedy boy stares at jam tartlets.
Das ist sehr interessant, diese Sicht, weil wenn wir an Johannes Brahms denken, denken wir ja oft an seine Verehrung für Clara Schumann und man kommt vielleicht gar nicht auf den Gedanken, dass diese Wertschätzung für weibliches Komponieren sich nicht unbedingt auf alle Frauen per se erstreckte.
Und man denkt an ihn ja auch oft als jungen Mann. Es gibt ja dieses Porträt von ihm als, ich glaube, als 20-Jährigen mit diesem Pagenschnitt, der so ganz sensibel war und irgendwie da schüchtern mit seinen Notenblättern bei Schumanns im Salon stand und demütig auf deren Urteil wartete. Aber man vergisst, dass er dann ja später so zu diesem bräsigen Typen wurde, so mit dem Bart und der unglaublich schlecht gelaunt gewesen sein soll. Also
und das ist wahrscheinlich auch einfach ein, wenn wir schon dabei sind, so ein Male Entitlement, mit dem Ethel Smyth überhaupt nicht zurechtkam, ne?
Absolut. Also ja. Ethel was not impressed. Weitere wichtige, ich sag mal, Folgen dieser Serie könnten dann sein, als sie dann irgendwann ihre erste Messe, ihr erster großer Erfolg war die Mass in D, eine Messe, die sie geschrieben hat, die übrigens unter anderem deswegen veröffentlicht wurde, weil Queen Victoria sich für sie eingesetzt hat. Also da gab es auch einen Kontakt. Also sie hat auch mit der Königin Tee getrunken. Wäre auch eine tolle Szene.
Absolut,
ja. Tea with the Queen. Eine natürlich der wichtigsten Szenen in der Biografie von Ethel Smyth. Fast forward ins Jahr 1912. Der Dirigent Thomas Beecham, ein Freund und Gönner und Förderer von Ethel Smyth, macht sich auf, um sie in London im Gefängnis zu besuchen.
Weswegen wurde sie inhaftiert?
Sie wurde inhaftiert, weil sie einen Stein ins Fenster des britischen Kolonialsekretariats geworfen hatte.
Auch eine Szene, die man sich richtig gut vorstellen
kann. Diesen Stein hat sie nicht einfach nur zufällig geworfen, sondern der war, das war Teil einer großen Aktion der englischen Suffragettenbewegung, also der Frauenbewegung, die sich fürs Frauenwahlrecht einsetzte, die einen Tag lang durch den Londoner Stadtteil Mayfair gezogen sind und da halt auch Steine geschmissen haben, weil die sich wahrscheinlich dachten, also mit Reformbestrebungen kommen wir hier nicht weiter. Genau, Ethel Smyth war ein aktives Mitglied der Suffragettenbewegung und die Szene, die ich begann zu beschreiben, muss man sich folgendermaßen vorstellen. Also Thomas Beecham geht dahin, ja, möchte die arme Ethel besuchen, die da für 2 Monate inhaftiert ist. Ist ja nicht ohne, so eine 2-monatige Gefängnisstrafe. Kommt rein und es bietet sich ihm ein seltsames Bild, denn Am Fenster ihrer Gefängniszelle steht Ethel, dirigiert einen Marsch mit der Zahnbürste, während ihre mitinhaftierten Kameradinnen im Gefängnishof auf- und abmarschieren und den March of the Women singen, den Ethel Smyth der Bewegung komponiert hat als offizielle Hymne. Hört man auch heute noch, ist so ein nettes Lied mit den Textzeilen: Shout, shout, up with your song, cry with the wind, for the dawn is breaking.
Wow.
Also Ethel stand da und dirigierte mit der Zahnbürste und ihr schien das im Gefängnis gar nicht so viel auszumachen.
Diese Serie schreibt sich quasi wie von selbst.
Genau.
Du hast es schon angedeutet, die Suffragettenbewegung. Also war das etwas, wo sie sich durchaus engagiert hat und auch eine führende Rolle dann eingenommen hat?
Sie lernte über gemeinsame Bekannte, ich nenne sie jetzt mal salopp, die Chefsuffragette Evelyn Pankhurst kennen, die da federführend war. Und hat sich dann relativ schnell entschlossen, 2 Jahre ihres Lebens dieser Bewegung zu widmen.
Wow.
Das heißt, sie hat in der Zeit auch kaum komponiert. Also sie hat wirklich gesagt, also ich fürchte, ich komme da jetzt nicht dran vorbei, ich muss mich da jetzt engagieren, und hat sich dem zumindest 2 Jahre ganz gewidmet. Und sie und Emmeline Pankhurst waren einander sehr nah. Es gibt immer wieder Leute, die spekulieren, dass die beiden auch ein Liebespaar waren. Das weiß ich nicht. Ich finde immer so, dem haftet für mich so ein bisschen das Vorurteil an, dass es ja nicht sein kann, dass 2 Frauen einfach für eine gemeinsame Sache brennen,
ja,
ohne dass da irgendwie was läuft.
Absolut. Und um das jetzt vielleicht hier nicht zu sehr auf die Telenovela-Ebene abrutschen zu lassen, das ist ja genau der Punkt, ne, wenn man sich überlegt, dass man so ein Leben verfilmt oder eben auch irgendwie so ein bisschen spannend aufbereitet, dann fällt man natürlich sehr schnell in diese Klischees um. Aber im Endeffekt, was ich viel spannender an dieser Geschichte finde, ist diese Idee, dass sie wirklich gesagt hat, das ist jetzt für 2 Jahre mein Hauptfokus und mein Komponieren oder zumindest meine andere Tätigkeit stecken dahinter auch ein bisschen zurück, weil man ja vielleicht immer so diese romantische Vorstellung hat, irgendwie diese Einheit von Schaffen und Überzeugung, und dann wird morgens demonstriert und abends werden politische Lieder komponiert.
Und das ging auch nicht, also denn die englische Suffragettenbewegung war ja eine unglaublich militante, das vergisst man manchmal. Also das waren nicht nur Frauen, die irgendwie nett zusammen gestickt haben und dann vielleicht mal ein paar Bittbriefe an den König geschickt, an die Königin geschickt hätten und sagen, ach, hier so ein bisschen Frauenwahlrecht wäre doch nett. Es war tatsächlich so, dass die sich planmäßig haben inhaftieren lassen, im Gefängnis dann auf Hungerstreik gegangen sind, dann mussten sie immer wieder freigelassen werden, weil sie ja nicht im Gefängnis sterben sollten. Also und wurden dann bei der nächsten Aktion wieder hops genommen. Also das war wirklich ziemlich extrem, was da abging. Und es gibt ja auch dieses relativ berühmte Bild von einer anderen Aktivistin der Bewegung. Jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein. Die ist aber sehr berühmt. Die heißt Emily Davidson. Die war auch Suffragette und warf sich dann bei einem Pferderennen vor das Pferd des Königs. Die starb auch an ihren Verletzungen. Und das war, ja, man könnte fast sagen, wie so ein Selbstmordattentat.
Das heißt, es war auch tatsächlich mit sehr vielen Risiken und Gefahren.
Es war nicht ungefährlich, sich da zu engagieren.
Wenn man sich da wirklich committete, dann war das tatsächlich auch einfach eine Sache, vielleicht sogar auf Leben und Tod.
Also auf jeden Fall, Ethel hat sich committed, hat da diesen Marsch geschrieben, hat dafür von Emmeline Pankhurst auch einen goldenen Taktstock als Belohnung oder als Geschenk bekommen.
Es musste also nicht immer die Zahnbürste bleiben.
Die Zahnbürste bleiben, aber eben, sie wurde auch inhaftiert. Mhm. Und ich glaube, eine der Gründe, warum man sie heute so ein bisschen wiederentdeckt, ist natürlich dieser Aspekt ihres Lebens, dass sie eben neben ihrem großen Komposition, historischen Schaffen, den vielen Opern, die sie geschrieben hat und auch sinfonischen Werken, sich eine der Komponistinnen war, die sich eben ganz, ganz bewusst auch für Frauenrechte stark gemacht haben. Und das ist natürlich einfach, sie ist eine sehr interessante Person, ne? Und das, denke ich, ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie heute so ein bisschen wiederentdeckt wird, nicht nur als Künstlerin, sondern auch einfach als Zeitzeugin.
Oder auch Aktivistin vielleicht.
Sogar, weil dieses Leben, also offen lesbisch, aktivistisch, das trifft natürlich so ein bisschen den Nerv der Zeit.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt uns anschauen, dieses Leben von Ethel Smyth, was du uns skizziert hast, Komponistin, Aktivistin oder auf jeden Fall Frauenrechtlerin, könnten wir ja einen Blick aus England hinauswerfen und schauen, was es da noch für Gestalten gab. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele, ne? Das müssen wir gleich sagen. Wir können hier nur einen kleinen Einblick geben.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Auf keinen Fall. Denn gerade dieses Thema Komponistinnen generell ist ja ein unglaublich weites Feld, wo auch gerade schönerweise sehr, sehr viel gemacht wird, auch schon lange Zeit, wo aber auch einfach noch sehr, sehr viel zu entdecken ist. Und deswegen werfen wir heute nur mal mit ein paar Namen um uns. Wir befinden uns, wenn wir über Ethel Smyth sprechen, ja so in dem Zeitraum Mitte 19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Und in der Zeit gab es eine andere Dame, die ich uns heute quasi mitgebracht habe, die in Österreich wirkte. Und das war Hedda Wagner, 1876 geboren, also 18 Jahre nach Ethel Smyth, und starb 1950, 6 Jahre nach Ethel Smyth. Das heißt, man kann sagen, eigentlich ziemlich genau eine Zeitgenossin. Und sie hat ein ähnliches Profil. Sie war eine Ärztetochter aus gut betuchtem Haus und ihr Vater war ein konfessioneller Freidenker, ließ sich also keiner Konfession zuordnen, und das prägte die Tochter, dieses freiheitliche Denken. Und sie hatte auch eine unglaublich umfassende Erziehung, lernte mehrere Fremdsprachen und nahm dann ein privates Studium der Kompositionslehre und Klavier und Musiktheorie in Wien auf. Privates Studium nicht unbedingt, weil man, wie man heute vielleicht denken würde, sagt, das private Studium war besser, sondern es war eher so, dass ein öffentliches Studium für Frauen noch gar nicht möglich war. Das heißt, es war die einzige Möglichkeit. Und sie wurde dann aber auch schon bald Mitglied in der SDAP, also der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, und hat sich dort tatsächlich in deren Frauenbewegung eingebracht und in dem Landesbildungsausschuss. Und sie wurde dann nämlich auch Mitarbeiterin des Sozialdemokratischen Tagblatts in Linz. Und
noch so eine Doppelbegabung.
Absolut,
genau. Ethel Smyth war nämlich später in ihrem Leben auch als Publizistin tätig und hat autobiografische Bücher und Romane geschrieben, die sehr populär waren.
Und das ist nämlich etwas, was, wenn wir nachher vielleicht auch noch über eine weitere Dame sprechen, tatsächlich etwas ist, was öfter zu bemerken ist, dass es sich eben nicht nur um Komponistinnen handelt, sondern auch um Publizistinnen, was ja vielleicht auch klar ist, weil die Musik nicht immer unbedingt das einzige Sprachrohr ist, was diese Frauen hatten. Hedda Wagner übernahm dann 1923 die Redaktion der sonntäglichen Frauenbeilage des Tagblatts, und diese Frauenbeilage hieß Das Neue Werden, und die hatte ein schönes Motto: Was Frauen ernst bewegt, ihr mühevolles Streben, des Frohsinns Stunden und des Heimes walten, das soll in diesen Blättern sich gestalten. Das Wort sei Spiegel für das Frauenleben.
Also so eine Art Vorläuferin der Emma oder so.
Ja, also es klingt jetzt natürlich erstmal ein bisschen betulich.
Es klingt so ein bisschen nach Poesiealbum, aber der Inhalt ist eigentlich für damalige Verhältnisse sehr progressiv.
Ja, das Interessante ist, also des Frohsinns Stunden, des Heimes walten, klingt jetzt erstmal relativ traditionell, aber interessant ist, wie sie das füllte. Denn vorher war es so, dass solche Kolumnen eigentlich oder Beilagen gefüllt waren mit relativ unpolitischen Trivialliteraturgeschichten, um es vielleicht mal ein bisschen wertend zu sagen. Und sie hat dann dafür aber auch durchaus politische Artikel, Kurzgeschichten und Fortsetzungsromane formuliert, die zwar schon unterhaltenden Charakter hatten, aber auch ganz stark Zukunftsvorstellungen, Werte und Hoffnungen von Frauen ansprachen. Und hat sich da tatsächlich auch politisch geäußert, in dem Sinne, dass sie sich gegen den nahenden Krieg ausgesprochen hat. Und es ging so weit, dass sie tatsächlich 1934 durch die Regierung Schreibverbot erhalten hat.
Oh, wow. Was ich daran sehr interessant finde, ist diese Nähe zur Arbeiterbewegung und zur Sozialdemokratie. Denn mein Eindruck ist so ein bisschen, dass viele Frauen, denen es gegen die gesellschaftlichen Widerstände im 19. und im frühen 20. Jahrhundert gelungen ist, als Komponistinnen tätig zu sein, dass viele von denen aus eher bürgerlichen Kontexten kamen, wo man sich das jetzt lapidar gesagt leisten konnte.
Ja.
Also auch Ethel Smyth war ja in dem Sinne so ein bisschen so eine höhere Tochter, ja. Also kommt aus so einer reichen viktorianischen Familie, hat wahrscheinlich geerbt, Gönner und so weiter und so fort. Das ist ja wahrscheinlich häufiger die Geschichte, dass die Frauen, die kompositorisch tätig waren, diejenigen waren, die vielleicht so komfortabel gelebt haben, dass sie es sich leisten konnten. Und auch die Suffragettenbewegung, also zumindest die englische, so militant die waren, wollen wir jetzt nicht vergessen, das waren jetzt nicht unbedingt, die waren jetzt nicht unbedingt links, ja. Das war eine sehr bürgerliche Bewegung.
Ja.
Und da ging es erstmal nur um politische Teilhabe von Frauen, also mit Arbeiterbewegung oder links oder auch gar sowas Radikales wie Sozialdemokratie, hatte das wenig zu tun. Und bei der Hedda Wagner finde ich diese Verbindung sehr, sehr spannend.
Absolut, das war auch ein ganz großes Thema für sie. Sie hat zum Beispiel 1928 ein Sammelband mit 65 Gedichten veröffentlicht, der den Titel trägt »Im Zeichen der roten Nelke«. Und es wird ein bisschen angenommen, dass diese roten Nelken eben das Symbol sind für die Sozialdemokratie. Und in diesem Sammelband gibt es auch ein Gedicht, das heißt einfach »Rote Nelken«, was sie dann selbst auch vertont hat für gemischten Chor und Klavier. Das heißt, diese Idee der Sozialdemokratie war etwas, was sie ganz stark beschäftigt hat. Und weil du von dieser bürgerlichen und vielleicht auch zum Teil gut betuchten Bewegung gesprochen hast, das war bei Hedda Wagner ursprünglich ja auch so. Ich habe erzählt, diese Existenz als Ärztetochter, teure Privatausbildung und so weiter. Sie blieb aber unverheiratet. Sie lebte mit ihrer Mutter zusammen. Und als die Mutter 1927 starb, verlor Hedda Wagner dadurch auch ihre finanzielle Sicherheit. Das heißt, mit diesem Leben, wo sie auch einfach finanziell viele Freiheiten hatte, war es dann vorbei. Und sie lebte sehr stark von Mieteinnahmen aus ihrem Haus, immerhin Nachhilfestunden, Erteilen von Musikunterricht. Also schon ein relativ hartes Brot. Und was ich sehr interessant finde, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass sie die Entwicklung des bevorstehenden Krieges stark ablehnte, sich da sehr kritisch äußerte, was ja auch zu dem Schreibverbot geführt hat. Und nachdem dann auch ihre Partei verboten wurde 1933, war sie derart politisch enttäuscht, dass sie eine ziemliche Kehrtwende durchmachte und der Sozialdemokratie entsagte und sich stattdessen dem Buddhismus zuwendete.
Ach ja.
Inspiriert habe ich gelesen von der Lektüre Arthur Schopenhauers. Das heißt, auch ein radikaler Wandel, und man muss auch sagen, dass der Rest ihres Lebens dann tatsächlich einfach von sehr viel Hardship, würde man vielleicht sagen, geprägt war. Und es gab nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, eine kleine Renaissance, wo auch ein paar Werke von ihr dann tatsächlich aufgeführt wurden und man so eine kleine Hedda Wagner-Feier gemacht hat, auch noch zu ihren Lebzeiten. Aber sie war nach dem Krieg von den ganzen Entbehrungen schwer gezeichnet und konnte, in den Texten steht immer etwas lapidar, konnte sich darüber nicht mehr freuen. Es kam einfach zu spät für sie, diese Anerkennung.
Und ja. Sie hat dann auch nichts mehr komponiert?
Sie hat komponiert in diesen letzten Jahren sehr, sehr wenig. Sie hat tatsächlich, und hier haben wir auch wieder eine Überschneidung mit Ethel Smyth, sie hat nicht nur Lieder komponiert, sondern auch größere Werke. Ein musikalisches Werk, das heißt »Das Spiel vom letzten Krieg«, 1924, die wurden aber kaum aufgeführt. Und auch heute vielleicht hier noch ein Appell, wenn es nicht die Telenovela auf das Leben von Ethel Smyth sein soll, könnte es vielleicht eine Uraufführung von mehreren der wirklich sehr interessanten Opern von Hedda Wagner geben. Die liegen nämlich alle tatsächlich in Reinschrift, also aufführungsbereit vor.
Toll.
Und ein letzter wirklich interessanter Fact noch zu Hedda Wagner, die mich ein bisschen angefixt hat, wie man vielleicht merkt.
Wir schippen sie jetzt beide ein bisschen.
Genau. Sie war mit dem jüdischen Arzt Eduard Bloch bekannt, dem früheren Hausarzt von Adolf Hitlers Mutter. Und ihm hat sie sogar einen Roman gewidmet, den sie 1935/36 schrieb.
Ach krass.
Ja, also so viel vielleicht zu einem Schicksal, was ja, wo es doch einige Überschneidungen zu Ethel Smyth gibt, was aber natürlich in Österreich nur unter anderen Voraussetzungen stattfand, aber eben doch ja eine Schwester im Geiste wäre
ja,
vielleicht zu viel
ja.
gesagt, aber
und es zeigt auch wieder letztlich von wie vielen unterschiedlichen Faktoren so ein gelingendes Komponistinnenleben abhing. Denn Ethel Smyth hatte den Vorteil, erstens muss die eine eiserne Konstitution gehabt haben und muss als Natur einfach so ein richtiges Spitfire gewesen sein. Und die war so richtig, ja. komme, was wolle, ich komponiere und ich will auch berühmt werden. Gleichzeitig hatte sie aber natürlich das Glück, dass sie jetzt nun nicht gerade ein Arbeiterkind war und dass sich ihre materiellen Verhältnisse, es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, nicht dramatisch verschlechtert hätten.
Ja. Mhm.
Und es gibt ja im Laufe der Geschichte, es gibt ja das Beispiel von vielen begabten Frauen, Komponistinnen, die deren Talent sich dann eben nicht entfalten konnte, weil sie dann eben doch sich ihr Brot verdienen mussten durch Unterrichten. Oder ein berühmtes Beispiel, das du auch kennst, ist ja zum Beispiel Josephine Lang, die als Wunderkind galt, die über 400 Lieder geschrieben hat, die dann aber durch den frühen Tod ihres Mannes als verarmte Witwe gezwungen war, Tag ein, Tag aus Klavierstunden zu geben, und dann hatte sie halt keine Zeit mehr.
Und sich um sehr viele Kinder kümmern musste, darunter auch ein krankes Kind. Ja, und das ist eben etwas, wofür es damals auch kaum Auffangmöglichkeiten gibt, muss man sagen. Ich habe noch einen, wo wir gerade dabei sind, diese Parallelen oder vielleicht auch Unterschiede ein bisschen herauszuarbeiten. Ein ganz schönes Schwesternstück vielleicht zu dem March of the Women, den du vorhin von Ethel Smyth zitiert hast. Und zwar gibt es von Hedda Wagner zwei Gedichte, die anlässlich des Frauentages komponiert wurden, beziehungsweise geschrieben wurden. Eins davon wurde vertont. Das nennt sich Lied der Frauen. Wir wollen Wegbereiter sein, dem kommenden Geschlechte, und an der Brüderseite stehen im gleichen Menschenrechte.
Ach, ich bin ganz gerührt jetzt.
Ich auch, absolut. Und da denke ich mir, was ich über sie gelesen habe, es gibt auch wirklich sehr, sehr wenig. Sie hatte nicht diese Strahlkraft, einfach ja wie Ethel Smyth über die Grenzen hinaus auch. Aber ich glaube, die Gedanken waren sehr ähnlich. Und was die beiden auch gemein haben, du sprachst von Ethel Smyth als Zeitzeugin, die unglaublich viel erlebt und unglaublich viele Menschen kennengelernt hat. Und das war hier auch so. Hedda Wagner erlebte die Habsburger Monarchie, den Ersten Weltkrieg, die Erste Republik, die nationalsozialistische Diktatur, den Zweiten Weltkrieg und die unmittelbare Nachkriegszeit. Es ist ein unglaublich volles Leben einfach.
Weil du gerade Zeitzeugin gesagt hast und weil du gerade auch Wegbereiterin gesagt hast, fällt mir ein, dass ich einen Funfact unbedingt noch loswerden muss zu Ethel Smyth, den ich, glaube ich, am Anfang schon angeteasert habe. Denn von all den vielen berühmten Leuten, mit denen Ethel Smyth so oft du und du waren, zu diesen Leuten gehörte auch die Schriftstellerin Virginia Woolf, und die hat sie in einer öffentlichen Ansprache auch genau das genannt. Virginia Woolf hat gesagt über Ethel Smyth, Smyth sei eine Wegbereiterin und eine Brückenbauerin. Und zwar war es wohl so, die Bekanntschaft der beiden kam so zustande, dass Ethel Smyth dieses literarische Essay von Virginia Woolf gelesen hat, das, über das immer alle gerne reden, auch wenn sie es nicht gelesen haben, das berühmte A Room of One's Own,
ja.
Das eigene Zimmer, wo es eben geht um die Arbeitsbedingungen, die gegeben sein müssen, damit Frauen oder überhaupt Menschen künstlerisch tätig sein können. Und Virginia Woolf argumentiert in diesem Essay eben, dass man schon mal ohne ein eigenes Zimmer halt weder einen Roman schreiben noch eine Sinfonie komponieren kann, weil man einfach keinen Platz hat. Und dieses Essay hat Ethel Smyth gelesen, fand es toll und hat der, ich glaube, fast 25 Jahre jüngeren Virginia Woolf dann so eine Art Fanbrief geschrieben.
Ach.
Und daraufhin entsponnen sich, wie man das eben damals so machte, eine jahrelange Brieffreundschaft, wo aber wohl eher Smyth der treibende Motor war. Also die hat Virginia Woolf wohl eine Zeit lang jeden Tag geschrieben und die Virginia war ein bisschen angenervt davon irgendwann. Mhm. Aber das, finde ich, ist auch wiederum ein Beweis dafür, dass Ethel Smyth eine von denjenigen war, die ein ganz, ganz starkes Bewusstsein dafür hatte, in welchem soziopolitischen Kontext ihr Schaffen als komponierende Frau steht. Was man dazu auch noch sagen muss, und das schließt ganz gut den Bogen zu dem, was wir vorhin sagten, ist, dass das berühmte Zitat A Room of One's Own geht ja eigentlich noch weiter. Es heißt ja in dem Essay, um künstlerisch tätig zu sein, braucht eine Frau a room of one's own, a room of her own and 500 pounds per year. Und ich finde es immer interessant, dass dieser Teil immer ganz gerne weggelassen wird. Denn ja, du brauchst ein eigenes Zimmer, aber du brauchst auch ein bisschen Kohle.
Ja, natürlich.
Und wie wir gerade darüber gesprochen haben, das scheint gerade im 19. Jahrhundert bei kompositorisch tätigen Frauen scheint sich die, ich sag jetzt mal, die Spreu vom Weizen an genau diesen Punkt häufig getrennt zu haben, dass die Frauen, die, ich sag jetzt mal, finanziell nicht gedarbt haben, dass die sich leisten konnten, ihren kreativen Impulsen nachzugehen und die anderen eben nicht. Aber jetzt haben wir ja schon mal ein Beispiel einer österreichischen Komponistin, die auch politisch tätig war, und einer englischen Komponistin, die sich nicht nur musikalisch, sondern auch politisch für die Belange der Frau eingesetzt hat. Maria, gab es denn da noch andere?
I'm so glad you asked. ich habe da mal was vorbereitet. Ein Name, den man in diesem Zusammenhang unbedingt nennen sollte, und da gehen wir jetzt ein paar Jahre weiter in die Vergangenheit zurück, ist Johanna Kinkel. Wir haben eben auch schon Leipzig erwähnt. Das war auch einer der wichtigsten Wirkungsorte für Johanna Kinkel. Sie lebte von 1810 bis 1858. Das heißt, sie hat natürlich eine völlig andere Zeit kennengelernt, unter anderem dieses berühmte Revolutionsjahr 1848. Und sie war genau wie Ethel Smyth und Hedda Wagner ein absolutes Multitalent, um nur ein paar ihrer Wirkungsstätten oder Wirkungsbereiche aufzuzählen. Sie war Komponistin, Musikpädagogin, Schriftstellerin, Salonnière und eben auch Vorkämpferin oder aktiv in der Frauenrechtsbewegung. Und wir haben es hier auch wieder vielleicht ein bisschen wie bei Ethel Smyth zu tun mit einem Mädchen, was mit den Erwartungen, die ihr eigentlich von zu Hause mitgegeben werden, bricht. Sie wurde ganz typisch mit Näh- und Kochunterricht gefördert und zeittypisch streng katholisch erzogen. Sie wusste aber auch schon mit 15, dass sie unbedingt professionelle Musikerin werden wollte. Und der Vater hat sie dabei unterstützt und sie zum Beispiel an Franz Anton Ries vermittelt zum Klavierunterricht. Und das war der Anfang von einem Netzwerk, was sie gesponnen hat, was ganz ähnlich wie bei Ethel Smyth quasi das Who and Who der Musik- und Literaturszene beinhaltete. Unter anderem lernte sie Annette von Droste-Hülshoff kennen, die ja auch Dichterin und Komponistin war. Die Mutter war skeptischer. Sie wollte unbedingt, dass ihre Tochter, so wie es geplant war, in einem Gasthof das Kochen lernte. Und es gibt in den Erinnerungen,
ja. Galt das als respektabler Beruf für Mädchen aus gutem
Hause? Nicht als Beruf, aber einfach als Handwerkszeug, was man später mitbringen konnte in die Ehe.
Du meinst sozusagen als Special Skill, den man aufs Tinder-Profil schreibt,
sozusagen. Kam wahrscheinlich besser an als begabt im Kontrapunkt. Ne? und es gibt ein Zitat von Johanna Kinkel, was ich sehr schön finde. Sie sagt rückblickend, Wenn mir nun nicht der häusliche Sinn kam, der einen feinen Braten der schönsten Beethovenschen Sonate vorzog, so war alles an mir verloren. Und sie gab dann Klavier- und Gesangsunterricht und komponierte tatsächlich ihr Opus 1, die Vogelkantate, mit 19 Jahren. Alles noch nicht sehr politisch bisher, ne? Johanna Kinkel hatte ein unglaublich bewegtes Leben, wo man allein eine ganze Folge drüber machen könnte. Ne? Auch bekannt mit dem Who is Who der Kunst- und Kulturszene. Insgesamt später zweimal verheiratet, ne? Wurde geboren als Johanna Mockel, die erste Ehe als Johanna Mathieu, die dann geschieden wurde. Und begegnete dann Gottfried Kinkel, der ihr zweiter Ehemann wurde. Und hier wird es eigentlich auch politisch interessant, denn Gottfried Kinkel, Professor für Kunst, Literatur und Kulturgeschichte und Theologe, wurde selbst ein Vorreiter der demokratischen Bewegung. Er wurde beim Badisch-Pfälzischen Aufstand 1849 zu einer der Symbolfiguren, die die Gründung einer gesamtdeutschen Republik forderten. Und Johanna Kinkel hat ihn dabei unterstützt. Natürlich gab es damals einige Frauen, auch damals schon, die in dieser demokratischen Bewegung tätig waren. Die meisten taten das aber dadurch, dass sie Fahnen stickten.
Alles klar, das erinnert mich so ein bisschen. Es gab doch mal diesen Film The Young Marx, wo es irgendwie halt 90 Minuten darum geht, wie der junge Engels und der junge Marx, how they come up with the idea of founding a communist party. Und die ganze Zeit ihre Frauen sitzen daneben, leiden irgendwie unter den schlimmsten Entbehrungen, weil halt deren Männer kein Geld verdienen und die halt irgendwie selber nichts zu fressen haben. Aber die sticken nämlich auch die Fahne und am Ende, als dann die Friedensunion irgendwie umgetauft wird, offiziell in kommunistische Partei, laufen sie ganz dienstfertig auf die Bühne und breiten die Fahne aus.
Ja, genau. Natürlich ist das auch ein Engagement, was man keineswegs geringschätzen darf, ne? Aber es war natürlich nicht das, womit Johanna Kinkel sich zufrieden geben wollte. Es gibt von ihr viele Briefe, wo sie sehr klar ihre Forderungen nach mehr Rechten für Frauen artikuliert, zum Beispiel auf Bildung und Beruf. Und diese Forderung machte sie auch öffentlich, denn während Gottfrieds Abwesenheit übernahm sie die Redaktion der Neuen Bonner Zeitung für ihn und in der mit dieser Zeitung quasi als Publikationsorgan, das war ein Forum, wo sie sich sehr klar zur politischen Lage äußern konnte. Und das war aber natürlich auch was, was ihr Klavierschülerin kostete, weil es dann Eltern gab, die nicht mehr wollten, dass ihre Kinder zu einer derart politisch aktiven beziehungsweise sich öffentlich dazu äußernden Personen gingen. Gottfried Kinkel wurde dann im Zuge dieses Aufstands tatsächlich auch verhaftet und sie organisierte dann finanzielle Mittel für eine wahrhaft spektakuläre Befreiungsaktion. Er musste dann nach London fliehen und sie folgte ihm 1851.
Also die haben ihn befreit aus der Haft?
Ja.
Krass.
Genau. Also da war sie jetzt nicht praktisch dabei im Sinne von, dass sie da mitkam, aber sie hat es eben die Mittel organisiert. Und das,
die Flucht aus Stammheim.
Ja, also es ist wirklich, es wäre auch eine Szene, die man sich sehr gut vorstellen könnte. Und was ich an ihr sehr interessant fand, erstens gibt es Lieder, die ganz klar politisch motiviert sind, zum Beispiel das Demokratenlied. Das ist ein sehr, man muss sagen, es ist ein schlichtes, strophisches Lied. Ne? Es ist ganz klar zum gemeinsamen Singen gedacht. Und der Text, das kann man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Schaut, ob ihr unser Recht und unsere Wehr zerbrecht. Heran, 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 Demokratie, dran auf die rote Monarchie. Also ganz klar Abkehr von der Monarchie.
Das klingt ja schon schwer nach, wir sind des Geiers schwarzer Haufen und wollen mit Pfaff und Adel raufen.
Und absolut. Und sie hat sich da auch ein paar fast etwas fiese Späße erlaubt. Denn es gab in der neuen Zeitschrift für Musik eine etwas herablassende Rezension ihrer Komponisten, die seien so ein bisschen weiblich und so Mondschein und überhaupt. Und dann hat man sie aber trotzdem gebeten, sie möge ein paar schöne Lieder, Robert Schumann selbst hat sie aufgefordert, ein paar schöne Lieder zu komponieren. Und sie komponierte für ihn ein Trinklied für Männerchor. Und sie hat tatsächlich mit Gottfried Kinkel auch die gemeinsamen Erzählungen von Gottfried und Johanna Kinkel herausgegeben. Und in den Kritiken wurde ihr Part oft als der bessere, weil man gesagt hat, das sind die männlichen Gedichte, das sind die besseren. Aber das waren tatsächlich die, die sie geschrieben hatte. Und sie und ihr Ehemann haben sich darüber sehr amüsiert.
Dazu fällt mir auch noch eine lustige Anekdote ein von einer anderen, aus dem Leben einer anderen Komponistin, nämlich der französischen Komponistin Cécile Chaminade, die auch, as they say, a character gewesen sein muss. Und die hatte auch irgendwie Kompositionsunterricht als junge Frau und ihr Lehrer hat sich irgendwie darüber, also und sie hat ihm dann eine Komposition vorgelegt und der hat sich darüber ausgelassen, naja, wie man halt merken würde, wie weiblich das ist, ne, und eben, dass dem Ganzen irgendwie so ein bisschen das männliche Genie fehlen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, nur, dass ich das nicht geschrieben habe, sondern Johann Sebastian Bach.
Ja, ich glaube, das hätte Johanna Kinkel total gefallen. Und wo wir vielleicht gerade bei diesen Stücken sind, könnten wir ja, nachdem wir nun relativ viel über Biografie und auch diese Verzahnung zum politischen Aktivismus gesprochen haben, noch mal ein bisschen auf die berühmte Frage zurückkommen, was davon hat sich vielleicht in der Musik wiedergespiegelt.
Oder auch jetzt, wo wir genügend narratives Material haben für drei umfassende Netflix-Serien, was wäre wohl, was wäre wohl die passende Hintergrundmusik? Weil man ja nicht für jeden Film und jede Serie Mahlers Adagietto benutzen kann.
Nein, leider nicht. und auch der Isoldes Liebestod. Aber um vielleicht dieses Beispiel der Netflix-Serie aufzugreifen. Wir haben natürlich immer, und jetzt werde ich ein bisschen musikwissenschaftlich, wenn wir Musikgeschichte erzählen, auch ein Narrativ. Ne? Wir wollen eine Geschichte irgendwie erzählen. Und
was?
Wir wollen.
Sagst, möchtest du dir damit sagen, Geschichtsschreibung ist nicht neutral?
Na, wir wollen eine Geschichte erzählen, beziehungsweise wir wollen Geschichte erzählen. Wir müssen uns irgendwie fokussieren, eine Dramaturgie finden. Und da kommt man natürlich leicht dazu, dass man versucht, so eine gewisse Zwangsläufigkeit herzustellen, von wegen, sie komponierte dann wie berauscht von der Demokratie nur noch solche Lieder und so weiter.
Also nach dem Motto, in der Netflix-Serie würde man das so verfilmen, sie ist irgendwie auf der Demonstration, klettert von der Barrikade runter, rauscht in ihr Arbeitszimmer und in einem Erguss schreibt sie dieses Lied nieder.
Genau, rauschhaft. Und dann würden die ganzen nächsten 10 Minuten irgendwie von einer stark orchestrierten Version des Demokratenlieds. Ich stell's mir gerade vor.
Gott, Drehbücher schreiben ist so einfach.
Ja, genau. Unser nächstes Projekt. Aber wie so oft kommt einem da die historische Realität ein bisschen in die Quere. Wenn man sich zum Beispiel, und das haben Johanna Kinkel und Hedda Wagner wieder gemeinsam, die vor allem die Lieder anschaut, dann haben wir eigentlich eine relativ interessante Trennung. Wir haben auf der einen Seite diese sehr klaren politischen Lieder, das Demokratenlied oder auch die bei Hedda Wagner die Vertonung von diesem Lied der Frauen, die eine sehr klare politische Sprache sprechen und aber oft mit einer sehr einfachen Musiksprache gepaart sind. Vermutlich, weil sie auch dafür gedacht waren, gemeinsam gesungen zu werden.
Und das ist ja, ist ja häufig bei so, ich sag jetzt mal so bewusst politischer Programmmusik so. Man denke an Hans Eisler, der unglaublich interessante und komplexe Dinge geschrieben hat, aber halt auch so Marschlieder, wo man sich so denkt, so jo.
Absolut, das hat auch was mit Popularisierung zu tun, ne? Und wir haben sowohl bei Johanna Kinkel als auch bei Hedda Wagner auf der anderen Seite aber diese wirklich sehr romantisch komplexen, traumverloren, schwelgere, schönen Lieder, die fast geschichtslos wirken, die wirklich Bilder von Mond, Tod, Nacht, also alles, was sich die Romantik nur wünschen kann, zeigen. Wir haben bei Johanna Kinkel ganz interessant, vielleicht so als Bindeglied zwischen den beiden, ein großes Interesse für Dichtungen, die sich mit dem Rhein beschäftigen. Und der Rhein war ja im 19. Jahrhundert auch zugleich ein politisches Symbol?
Weil es für die Einheit Deutschlands stand und die Idee eines einheitlichen Deutschlands wiederum ging ja mit einer Entmachtung des Fürstentums und des Adels einher. Von daher könnte man schon fast sagen, okay, es ist vielleicht ein bisschen, it's a bit of a long stretch, aber der rein bisschen als demokratisches Symbol, weil es weggeht von dieser kleinen Fürstentumherrschaft, die damals die deutsche Landschaft dominierte.
Genau, und die Idee natürlich auch den Rhein gegen den oder die Gebiete gegen den französischen Nachbarn zu verteidigen und dann aber natürlich die ganzen sehr romantisch geprägten Sagen und Legenden, die sich um den Rhein ranken. Bei den Rheinliedern von Johanna Kinkel ist es auf jeden Fall so, dass die sich quasi so ein bisschen zwischen dieser romantischen Anverwandlung und dem politischen Pragmatismus bewegen und das natürlich auch für jedes Lied wieder einzeln entschieden werden muss.
Ja, jetzt möchte ich natürlich unbedingt noch was zu der Musik von Ethel Smyth sagen, weil die wirklich toll ist. Also es soll jetzt hier nicht der Eindruck entstehen, dass Ethel Smyth nur als interessante Geschichte erwähnenswert wäre, denn sie hat wirklich ein großes Oeuvre hinterlassen, vor allen Dingen Opern, was deswegen interessant ist, weil dort, wo sie ausgebildet wurde in Leipzig, war ja die Oper als Form gar nicht so populär, sondern die waren ja alle so anti-Wagner und pro Brahms und dort stand ja die Instrumentalmusik sehr im und die sinfonische Musik vor allen Dingen sehr im Vordergrund. Zeigt wieder, dass Ethel Smyth einfach ein streitbarer Geist war und so ihr es gemacht hat. Und auf jeden Fall, weil du gerade sagtest, dass man in der Musikwissenschaft und in der Geschichtsschreibung dazu tendiert, die Dinge auf etwas zuzuspitzen. Das möchte ich jetzt auch tun.
Sehr gut.
Könnte man auch hier könnte man, wenn man möchte, kann man in ihrem Oeuvre und in ihren Opern einiges an Frauenbewegtheit feststellen. Denn die Heldinnen ihrer Opern sind alles, wie man so schön sagen würde, Frauen, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich denke da vor allen Dingen an The Wreckers, zu Deutsch Strandrecht, eine Oper, die übrigens, ich glaube, 2022 auf dem Glyndebourne Festival aufgeführt wurde und auch einmal konzertant vom DSO Berlin aufgeführt wurde. Ganz tolles Stück. Da geht es darum, dass ein englischer Küstenort sich an vorbeifahrenden Schiffen bereichert, indem die Bewohner dieses Ortes einfach nachts das Feuer im Leuchtturm auslöschen, so dass die Schiffe, weil sie nichts sehen können, an den Klippen zerschellen. Und die Heldin des Stücks, Thirza, zeigt aber Zivilcourage und zündet dieses Licht nachts immer heimlich wieder an. Dann gibt es eine komische Oper von ihr, die heißt The Boatswain's Mate. Da geht es um eine reiche Witwe, die sich ständig aufdringliche Heiratskandidaten vom Hals halten muss, weil die natürlich ihre Kohle haben wollen. Ja. Und wie macht sie das? Mit einem Revolver. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine ihrer ersten Opern, Der Wald, übrigens sehr deutsch geprägt, so vom Sujet. Also es geht um die Herrin des Waldes, Jolante. Das ist so ein mystisches Walküren, ein mystisches und sexuell befreites Walkürenwesen. Jolante begehrt einen jungen Holzfäller namens Heinrich und bringt den ein bisschen, in Verlegenheit. Der Schön Wald gesagt, wurde übrigens uraufgeführt an der Berliner Staatsoper und 1903, ein Jahr später, an der Metropolitan Opera in New York aufgeführt, mit großem, großem Erfolg. Und lange, lange Zeit war das die einzige Oper einer Frau, die überhaupt an der Met jemals aufgeführt worden war. Der Bann wurde dann gebrochen im Jahr 2016 durch eine Aufführung der Oper L'amour de loin der kürzlich verstorbenen Kaya Sarriaho. Heute sieht es nicht so viel besser aus. Es sieht ein bisschen besser aus. In der kommenden Spielzeit ist eine Oper der zeitgenössischen Komponistin Gabriella Lennart-Frank geplant und eine Uraufführung einer Oper einer Komponistin namens Janine Tesori. Dann muss man noch sagen, dass abgesehen von den starken Plots die Musik von Ethel Smyth einfach wahnsinnig mitreißend ist. Also das ist wirklich große, wilde Romantik. Da steckt ganz, ganz viel Power drin. Es gibt so eine Wagnersche Leitmotivik. Auch wenn ich das jetzt ungern so sage, weil man dann ja das künstlerische Werk dieser Frau schon wieder an einer männlichen Vorlage misst. Aber ich denke, diese Parallele kann man da durchaus ziehen. Sie wurde auch schon zu Lebzeiten immer für ihre sehr kühne Orchestrierung gelobt. Und wenn man diese Musik hört. Also es ergreift einen wirklich. Und der Dirigent des DSO, der Robin Ticciati, der meinte mal, dass als er The Wreckers dirigiert hatte, dass er manchmal so Momente hatte, wo er sich dachte so, Ethel, hold on, easy, weil die Musik einfach so voller Werf und Leidenschaft ist, also die überrollt einen förmlich. Mein persönliches Lieblingsstück, und das lege ich jedem ans Herz zu hören, ist tatsächlich The Prison, ein Spätwerk von ihr. Eine symphonische Dichtung ist das für Orchester und Sologesang und Chor. Es geht in dem Text um die letzte Nacht eines Häftlings bevor seinem Tod. Und das ist so eine Art großer innerer philosophischer Monolog. Und oh, schon die ersten Zeilen machen Gänsehaut. Es geht los mit den Worten I awoke in the middle of the night and heard the sighing of the wind. Es ist wirklich, also ganz, also da, die Komposition ist ein bisschen düster, ein bisschen gruselig, aber wahnsinnig berührend. Und auch dieses Stück, wie alle ihre großen Werke, haben eben so ein, ja, ein freiheitliches, emanzipatorisches Moment. Und das, denke ich, sind alles Gründe genug, diese Stücke auf die Spielpläne zu setzen.
Absolut. Und ich finde es ganz schön, dass du hier zwischen den Werken quasi und ihren Überzeugungen dann ja doch nochmal, auch wenn vielleicht eine indirekte Verbindung ziehen konntest. Generell ist es natürlich so, wie wir es ja auch am Anfang schon ein bisschen angeteasert haben, es wäre jetzt natürlich verkürzt zu sagen, Komponistin ist immer gleich Feministin.
Genau, das ist definitiv nicht so. Und man muss auch aufpassen, selbst bei den Komponistinnen, die sich aktiv zum Feminismus bekennen, ihre Werke nicht darauf zu reduzieren. Denn die Menschen sind ja komplex und das muss man gerade Künstlern auch zugestehen. Und es wäre jetzt eigentlich schon wieder, wie nennt man das, fetischisierend, wenn man jetzt sagen würde, dass die eine Frau ist und für Frauenrechte kämpft, das hört man auch in der Musik, sondern man darf auch als Feministin, darf man ganz normale, in Anführungsstrichen, Musik schreiben und muss nicht jeden kreativen Output, den man leistet, seiner politischen Programmatik unterordnen. Das wäre ja platt und dann wäre Musik ja auch langweilig.
Genau, und daher finde ich es gerade in diesem Fall so interessant, auch wenn ich ja persönlich als Musikwissenschaftlerin immer wahnsinnig gerne alles einfach aus dem Werk heraus entwickle, ist es in dem Fall einfach sehr, sehr interessant, in diese Biografien reinzuschauen. Bei Johanna Kinkel würde ich zum Beispiel sagen, abgesehen vielleicht von dem Demokratenlied und so ein paar anderen, ist dieser politische Aktivismus, wenn man ihn so nennen will, vor allem in den Schriften und natürlich in ihren Taten zu finden. Aber dass sich das ja gar nicht ausschließen muss. Ne? Man kann ein Demokratenlied komponieren und aber trotzdem das römische Gondellied. Ne? Es ist beides möglich, weil Kunst ja kein quasi kein monokausales Ausdrucksrohr sein soll und auch niemals war.
Das hast du schön gesagt. Und letztlich wollen wir natürlich auch nochmal betonen, dass jetzt diese Beispiele, die wir genannt haben, wirklich nur ein paar Beispiele sind. Es gibt im Laufe der Musikgeschichte viele, viele Frauen, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen an diesen Themen abgearbeitet haben. Ich denke gerade noch an die schwedische Komponistin Alfreda André, die dem schwedischen König einen Bittbrief geschrieben hat, auf das er doch bitte erlauben möge, dass auch Frauen als Organistinnen wirken dürfen. Und der hat es dann nach mehreren Anläufen erlaubt und sie hat sich dann die Stelle der Domorganistin in Göteborg ertrotzt. Das Spannungsfeld Politikmusik ist ein unerschöpfliches Thema. Wir können da nur ein kleines Schlaglicht setzen und einfach nur ermutigen, sich mit all diesen Frauengestalten doch mal zu beschäftigen und mit ihrem Werk, und eben nicht nur, weil sie politisch aktiv waren, sondern weil sich das Oeuvre auch einfach so lohnt anzuhören.
Und bei der Gelegenheit verweisen wir natürlich auf unsere Literaturlist und unsere Playlist. Wenn ihr uns auf einer anderen Podcast-Plattform hört, seht ihr das nicht. Aber wenn ihr auf die Seite vom Musikgespräch geht, da ist es auch immer die Literaturliste zu sehen. Vielleicht als kleinen Abmoderation, die ich mir gerade überlegt habe, Anna, du zitiertest dieses von dem Dirigenten, der sagt, Ethel, take it easy, sozusagen. Aber das ist genau das, was wahrscheinlich nicht geht, ne? Wenn man sich mit so großen existenziellen Veränderungen beschäftigt und diese vielleicht auch durch eigenes Handeln herbeiführen will, dann kann man es nicht leicht nehmen, denn das ist es nicht. In diesem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.